Ich muss jetzt bald in 2 Wochen mein Paper für die Konferenz einreichen und ich muss da gerade dran schreiben. Und ja, wer Tipps und Tricks hat, kann die mir gerne mal schicken, so schnell wie möglich. Wohl wahrscheinlich, sobald der Podcast draußen ist.
Es muss es schon fertig sein.
Muss es schon fertig sein. Ich kann also gar nichts mehr von diesen Tipps abtanken. Werde die aber vielleicht irgendwann mal teilen, was ich jetzt noch so lerne in den nächsten 2 Wochen, wie man denn doch noch in kürzester Zeit was aufs Papier bekommt.
Keine Sorge, das wird nicht das letzte Mal sein, dass es bei dir so sein wird. Von daher wirst du diese Tipps, wenn du sie bekommst, auch noch gut nutzen können.
Du willst einfach, dass die Leute schreiben. Aber ich auch. Mach das ruhig.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat. Einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt die Tabea. Und im heutigen Podcast geht es um Lehre im Promotionskontext.
Also um die Lehre, die wir selber halten.
Ja, als also nicht Dozierende. Nicht die Lehren, wie wir ja schon mal irgendwo das genannt hatten, sondern wirklich um die Lehre, die wir oder auch andere promovierende Doktoranden, Doktorandinnen halten, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen.
Genau. Also wenn man an der Uni angestellt ist, das sind wir ja beide, dann muss man nebenher noch Lehre machen.
Lehre oder vielleicht über irgendwelche Drittmittelprojekte bearbeiten mit der Industrie oder anderen Trägern.
Okay, ja. Aber
größtenteils oder in manchen Bereichen in unserem jetzt größtenteils Lehre.
Und wie ist das so? Wie gefällt dir das?
Eigentlich ganz gut. Ich meine, anfangs war ich natürlich auch aufgeregt, wie man vor vielen, vielen Leuten steht. Aber erstmal hat man das Privileg, dass man denen was beibringen kann. Und ich finde, das ist unglaublich toll.
Ja, ist schon ein schöner Teil vom Job, muss man sagen. So, dieses Weitergeben von Wissen macht Spaß.
Und vor allen Dingen, wenn sie es dann auch noch verstehen.
Ja, ich meine, manchmal macht es auch wenig Spaß, wenn man so richtig merkt, man verliert den Kurs. Also hatte ich auch schon mal Situationen, wo ich dann da so stand und irgendwann so dachte, so, ich glaube, jetzt ist gar niemand mehr irgendwie dabei und alle sind müde und erledigt und finden es zu kompliziert. Das sind jetzt nicht die besten Momente. Umso schöner natürlich, wenn man mal einen Kurs hat, bei dem man richtig merkt, es funktioniert. Was man sich ausgedacht hat.
Da hat man manchmal eine Schlacht verloren, aber den Krieg dann doch noch gewonnen im Endeffekt.
Findest du es denn schwerer, Master- oder Bachelorstudierende im Kurs zu haben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe eher mehr Bachelorstudiengänge gemacht. Ich finde aber grundsätzlich Masterstudierende, glaube ich, einfacher, weil die schon mal auf einem ganz anderen Ausbildungsniveau sind. Und da muss man nicht, das klingt jetzt fies, bei Adam und Eva anfangen. Mhm. Und wenn du einen Bacheloranden hinsetzt und du probierst dem was, sag ich mal, fachspezifisch zu erklären, da muss man viel, viel früher anfangen, weil da auch nicht das Wissen aus anderen Bereichen vorhanden ist. Und für die aber ihren Bachelor bereits absolviert haben und im Master sind, die haben schon viel von, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es, aber die haben das Studium durchlaufen und die Fähigkeiten sich schnell erworben, auch sich schnell in die Thematik einzuarbeiten. Und von daher finde ich, da ist der Informationsaustausch, der dann so hin und her geht oder auch von mir zu den Masteranden deutlich, deutlich höher. Aber ich glaube, der Impact, den man hat, ist bei Bacheloranden noch viel höher.
Ja.
Weil da kann man wirklich so die Grundlage mitlegen. Also das
jedenfalls. Wie war es denn in deinen ersten PhD-Jahren? Wie war das für dich, Lehre zu geben? Ich meine, man kam direkt nach dem Master und wurde da dann vorne hingestellt.
Man wurde quasi ins kalte Wasser des Mansplainings geschubst.
Genau so und nicht anders. Und war dann erstmal. Wie ging es dir damit?
War sehr aufregend. Aber ich meine, ich habe auch während Corona angefangen. Das heißt, am Anfang waren es Videos. Mhm. Was es nicht besser gemacht hat, sage ich auch ehrlich. Weil da ist dann natürlich
dann
auch alles.
Dann sieht man sich auch noch so selber.
Nee, ich war nicht so der Fan, der die Videos aufgenommen hat mit seinem Gesicht, sondern ich habe dann natürlich die Präsentation und meine Stimme dazu. Aber es ist ja immer dokumentiert, was man für ein Bullshit erzählt hat. Und das heißt dann wieder, ergo, man konnte kein Bullshit erzählen. Und da war, glaube ich, die Vorbereitung deutlich höher bei mir oder ist deutlich höher ausgefallen als jetzt, wie es jetzt wäre zum Beispiel.
Weil du jetzt denkst, auch wenn ich Bullshit erzähle, merkt es eh keiner.
Nee, oder wenn es dann vielleicht in Präsenz gewesen wäre, weil dann wird es ja wieder vergessen. Aber da war es halt so, ich habe mir sogar teilweise, das kann ich jetzt ja hier zugestehen, ist auch ein paar Jahre her, da konnte ich noch nicht so flüssig die Thematik mit den Geschichten verknüpfen und da habe ich mir dann halt wirklich ein Skript geschrieben für jede Übung. Hat arsch viel Zeit gekostet, aber ich habe mir so ein Skript geschrieben, dass ich dann so quasi mit meinem Video während ich meine Maus bewege, immer so ablesen konnte und so. Und das habe ich dann halt für meine Videos benutzt, damit da nicht so viele Ams und Pausen und neue Satzanfänge drin sind. Oder man merkt dann, oh, jetzt habe ich diesen einen wichtigen Fact vergessen, das muss ich jetzt eigentlich nochmal neu machen. Da habe ich mir ein Skript geschrieben.
Und das dann vorgelesen.
Und das, ja, probiert möglichst natürlich vorzulesen. Aber man merkt, glaube ich, schon, dass es auch abgelesen ist. Wie war es denn bei dir?
Ich fand es unglaublich cool, glaube ich, am Anfang Lehre zu halten, weil ich früher Dozierende absolut bewundert habe.
Mhm.
Und jetzt selber in so einer...
Role Models.
Ja, absolute Role Models waren und ich jetzt selber das sein dürfte, fand ich unglaublich cool und war schon auch, ja, mit sehr viel Arbeit verbunden auf jeden Fall. Also da weiß ich noch, da war auch natürlich viel mehr Unsicherheit vorhanden, aber das habe ich glaube auch schon mal erzählt, so eine Übung musste ich komplett von Null aufbauen und zwar recht.
Jetzt muss ich kurz vielleicht für die Zuhörenden, nicht eine Übung, die du an einem Tag hältst, sondern eine komplette Übungsreihe für eine gesamte Vorlesung.
Eine gesamte Vorlesung wurde zum ersten Mal gehalten und ich musste die Übungsaufgaben dazu erstellen und mir ausdenken und zusammenschustern. Und
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Und der Prof, der die Vorlesung gehalten hat, war auch nicht so, dass er das rechtzeitig irgendwie selber sich überlegt hat, was er in der Vorlesung eigentlich sagen wird, sondern ich saß dann da drin und habe währenddessen mir Notizen gemacht, was es sich da für gute Übungsaufgaben anbieten würde. Und es war ganz schön zeitintensiv, weil ich sowohl die Vorlesung hören musste, dann danach mir schnell was ausdenken musste und schnell Übungsaufgaben finden musste und die dann zusammenstellen. Und dann halten, das war sehr zeitintensiv.
Also im Grunde genommen, er hat gefreestyled
und
du musstest hinterherrennen und alles aufsammeln, was zu Buche gegangen ist dabei.
So hat es sich ungefähr angefühlt.
Ja, schön. Ja, und wie würdest du sagen, was jetzt wechseln wir mal langsam auf den Promotionskontext.
Ja.
So als mit Lehre kann man so sagen, verdienen wir schon so ein bisschen unser Geld. Das heißt, wir müssen es machen, damit wir bezahlt werden.
Ja.
Aber jetzt ist ja die Frage, wir haben jetzt ja so zwei widersprüchliche Konzepte. Einerseits diese Lehre und das ist ja, glaube ich, für uns beide dann auch so ein bisschen wie Privileg, aber gleichzeitig auch die Verpflichtung, dass wir das ja machen müssen. Und wir haben immer noch unsere Promotion, die ja auch gemacht werden will, inklusive Forschung, Konferenzen und im Endeffekt natürlich die Dissertation.
Ja, man muss halt ehrlich sagen, für die Lehre werden wir aktuell bezahlt, für die Forschung kriegen wir vielleicht dann einen Job in der Zukunft.
Ja, also haben wir schon einen harten Zielkonflikt.
Absoluten Zielkonflikt, weil man muss sagen, wir kriegen nicht weniger Geld, wenn wir schlechte Lehre machen.
Nee, genau.
Wir kriegen genau gleich viel.
Genau, aber wir kriegen in der Zeit wahrscheinlich mehr Forschung hin.
Wir würden mehr Forschung hinkriegen, das dann später leider viel wichtiger ist für unsere akademische Zukunft.
Also falls ihr euch mal gewundert habt, warum manchmal die Lehre an der Uni zu wünschen übrig lässt, könnte ein Grund sein, dass da die falschen Anreize gesetzt werden.
Ja, und mir tut's richtig leid, weil ich das früher mich auch gefragt habe, warum Lehre so sehr sich unterscheidet zwischen den einzelnen Instituten vielleicht oder einzelnen Dozierenden und war natürlich komplett begeistert von DozentInnen, die richtig gute Lehre gemacht haben und wollte unbedingt auch richtig, richtig, richtig gute Lehre machen und bin jetzt natürlich selber vor dem Zielkonflikt, den ich mir vielleicht jetzt erklären kann, aber ich kann den Studierenden nicht erklären. Also, ich hatte letztens eine da, ich weiß, die sich total drüber aufgeregt hat, dass die Lehre nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Keine Ahnung, Beschwerden über Beschwerden, die ich auch zum Teil nachvollziehen kann. Also sie hat sich da nicht bei unserem Institut beschwert, sondern so generell an der Uni, dass es halt so auseinandergeht. Und ich dachte mir halt, naja, die Anreize sind halt nicht so gesetzt, dass Profs oder Dozierende oder sonstige Leute, die Lehre machen, die besonders gut machen sollen.
Ja, und ich meine, selbst wenn eine Uni mal, sag ich mal, würde Anreize einführen würden, das Problem ist ja, es ist ja nicht nur ein universitäres Problem von einzelnen Universitäten, sondern die Profs, die stehen ja in dauerhafter Konkurrenz, vielleicht für auch neue Professuren an anderen Universitäten. Und wenn man da in Berufungsverfahren reinrutscht oder dann in die nähere Auswahl kommt, dann zählen da auch wieder die Publikationen.
Das heißt, ja, warum solltest du an eine Uni gehen, wo du quasi noch mehr oder weniger dafür belohnt wirst oder mehr dafür belohnt wirst, gute Lehre zu machen? Führt dazu, dass du aber weniger Zeit für deine Forschung im Umkehrschluss hast, weil du kannst nur gute, richtig, richtig gute Lehre machen, wenn du viel Zeit reinsteckst. Dann kackst du aber halt bei der Forschung ab.
Genau, bist halt weniger kompetitiv da.
Ja, und da ist einfach das Anreizsystem komplett fehlgeschlagen.
was ich sagen wollte, selbst wenn du an der Uni bist und die führt das dann ein.
Ja.
Das heißt dann im Endeffekt nicht unbedingt, dass es sich trotzdem was verbessern wird, weil sich die Gesamtlage auch von allen Universitäten ja nicht verändert. Das ist ja wieder so ein Collective Action-Problem. Also das ist alle Leute. So, also wenn sobald sich ein paar nicht, also wenn ein, zwei, drei Unis sich ändern oder Anreize setzen, passiert nichts im gesamten System.
Und wir sind auch Teil des Systems.
Wir sind auch Teil des Systems und wir fragen uns ja auch, Pflicht oder Privileg? Wie hast du denn bis jetzt deine rohen Zeiteier in die unterschiedlichen Körbchen eingeteilt? Hast du es als Privileg gesehen und dir echt Mühe gegeben oder als Pflicht und hast es kurz vorbereitet und dann was Rohes hingeklatscht?
Ich glaube, ich bin so einen Mittelweg gefahren. Ich glaube, am Anfang habe ich auf jeden Fall sehr als Privileg wahrgenommen und auch sehr viel Zeit reingesteckt und auch versucht, das ganz gut zu machen und bin jetzt aktuell damit beschäftigt, es effizient zu machen.
Mhm.
Und zu schauen, dass es gut ist und für die Studierenden läuft und bin da auch dankbar, dass ich da schon viel Zeit reingesteckt habe, aber guck gerade auch sehr danach, dass das nicht mehr so viel Zeit in meinem Promotionsalltag einnimmt, weil wenn ich in Akademie bleiben will, dann muss ich mich auf meine Forschung konzentrieren. Wie ist das mit dir?
Ich glaube, am Anfang war ich auch mehr auf dieser Privilegseite. Ich bin dann auch irgendwann reingerutscht, dass ich es natürlich effizienter gestalten möchte. Und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt meine eine große Übung abgebe und dann lieber nämlich Masterstudies betreue in Seminaren. Da muss ich sagen, das ist deutlich effizienter. Und jetzt kommt nämlich auch noch hinzu, wenn man jetzt nämlich im Kontext der Promotion noch betrachtet, dann habe ich mich auch oft gefragt, so ja, welche Lehre bringt mir denn wirklich was für meine Promotion? So, wenn ich dann so Mikroökonomik lehre, so in den Grundlagen, I don't know.
Meinst du, es ist ein Unterschied, je nachdem, was man gelehrt hat, später?
Nee, aber es kann supportive sein oder halt nicht supportive, neutral. Und zwar, wenn ich jetzt dann ein Seminar mache über ein Thema, wo ich gerade daran forsche, habe ich da Synergieeffekte. Einerseits kenne ich die Paper schon, kann vielleicht dann zu den 15 Papern noch ein paar dazu packen, die ich noch nicht kenne, dann lese ich die ich sowieso lesen wollte. Die Studie schreiben, arbeiten drüber, kann ich diskutieren, kenne das Thema schon, beschäftige mich dann damit weiter mit meiner Literaturrecherche für mein Paper und kann nebenbei noch schön Punkte einsammeln. Die geben auch einfach verdammt viele Punkte.
Ja, das ist es.
Also das ist lächerlich im Vergleich zu Übungen oder Vorlesungen. Wenn man Seminare hält, Chefskiss.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit reinschneiden, aber ich glaube auch, wie wir Seminare halten oder wie es im Econ-Bereich Seminare gehalten werden, ist auch
frech
ab von, wie eigentlich so Seminare gedacht sind. Ich glaube, wir beschummeln da das ganze System. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Meinst du jetzt bei uns nur oder nee, auch andere Unis?
Auch an anderen Unis. Auch wo ich meinen Master gemacht habe, war ich schockiert, wie da Seminare gehalten werden, weil das ist nicht wie Seminare in anderen Disziplinen stattfinden. Das ist wirklich frech. Was? Also ich glaube wirklich, der Econ-Bereich ist da ein bisschen, stell dich einfach die These auf, hat da das System ausgetrickst.
Gedribbelt.
Ja. Okay, hast du denn, also wir wissen auf jeden Fall, für die Studis ist das blöd, wie das System ist. Für uns ist es auch blöd, dass selbst wenn wir totale Begeisterung für die Lehre haben, das uns nichts bringt. Was können wir jetzt machen, um dieses To-Do aber zu erfüllen? Hast du Tipps?
Ja, rennt so schnell ihr könnt.
Wohin?
Weg von der Dis. Nein, das ist ein schlechter Tipp. Ich glaube...
Ja, ein schlechter Tipp.
Ich glaube, der größte Tipp ist erstmal grundsätzlich, sieh zu, dass du die Unterlagen von deinem Vorgänger oder deiner Vorgängerin bekommst. In deinem Fall, ja, schlechter Tipp wäre es gewesen, weil es eben noch keine Unterlagen gab. Aber eigentlich gibt es immer, wenn du anfängst, im Regelfall für 95% von allen PhDs, die Lehre machen, gibt es Unterlagen schon vorher. Das ist, glaube ich, der erste Tipp. Dann der zweite Tipp.
Darf ich auch Tipps geben oder willst nur du? Ja, ich würde auch Tipps geben. Ich habe mir auch schon
jetzt meinen Tipp, den ich noch geben wollte. Aber ja.
Na, dann schieß los.
Nee. Jetzt gib den Tipp.
Okay. Also, mein Tipp ist auf jeden Fall, damit ich nicht zu viel Zeit in Lehre stecke, ist mir nur ein gewisses Zeitfenster zu geben für jede einzelne Übung, die ich halte. Also, ich nehme mir immer ein paar Tage vor dem Semester nochmal Zeit, um einmal alles durchzuchecken, was ich in dem kommenden Semester an Lehre halte. Mhm. Das mache ich meistens so an einem oder zwei Tagen, wo ich alle Unterlagen aktualisiere und rühre dann, also aktuell jetzt, nachdem ich einige Semester jede Übung gehalten habe, die ich aktuell halte, und gebe mir dann nur eine halbe Stunde oder eine Stunde davor Zeit, die Übung vorzubereiten an dem Tag dann selber. Also ich mache das nicht, ich habe wirklich gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich das einen Tag davor mache, dann brauche ich irgendwie den ganzen Tag und dann am nächsten Tag dann nochmal. Aber wenn ich mir so eine Stunde davor nur gebe oder die Woche davor die eine Stunde sozusagen, damit das Übungsfortschritt noch rechtzeitig hochgeladen wird, bliblablub, ich gebe mir da nur eine ich rede viel zu lang. Junge, ich rede.
Du gibst dir genau die Zeit, um es einigermaßen effizient hinzukriegen. Aber nicht perfektionistisch zu sein.
Genau. Ich gebe mir nur ein gewisses Zeitfenster.
5 Sekunden hat es gedauert.
Okay, du darfst deinen Tipp sagen.
Kontinuität ist mein Tipp. Schau, plan irgendwie den PhD, wenn es geht, zusammen mit deinem Betreuer, bei einer Betreuerin. Guck, dass du ein gewisses Portfolio vielleicht hast von verschiedenen Kursen. Aber guck auch, dass da möglichst viel Kontinuität drin ist.
Dass du halt immer die gleichen Übungen hältst.
Ja. Oder damit du, genau, dann hast du vielleicht die ersten 2 Semester, ist es vielleicht anstrengend, weil du immer noch an deinen Geschichten, an der Story arbeitest oder dem Kurs, an den irgendwie, dass du da alles gelernt hast, aber danach läuft das quasi ein bisschen auf Autopilot.
Genau, und dann kannst du eben nur noch minimale Zeit in die Vorbereitung reinstecken.
Also, aber das ist halt auch wichtig, dass man dann eine gewisse Perspektive hat für die Kontinuität. Wenn du jetzt immer, sag ich mal, erst 10 Tage vor Semester erfährst, welchen Kurs du hältst und es sind immer andere, you boy run. Girl, run.
Ja, vor allem reicht dann halt auch kurze Vorbereitungszeit nicht, weil dann stehst du da vorne und hast einfach keine Ahnung, keine guten Geschichten, die du mit erzählen kannst zu den einzelnen Aufgaben. Ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Meinst du eben auch, dass es dieses, nur damit man mehr in seinem Lebenslauf stehen hat, was man alles gelehrt hat, ist weniger wichtig als bessere Forschungspapiere?
Also es ist erstmal deutlich weniger wichtig.
Ja.
Also ich meine, das ist auch etwas, das haben doch unsere Betreuer uns eigentlich auch so gesagt. Zumindest meiner hat es mir ganz eindeutig gesagt. Das Einzige, was eigentlich wirklich zählt, sind gute Publikationen. Also ich meine, vielleicht bei der Postdoc-Stelle weiß ich jetzt nicht genau, aber er meinte, für eine Professur, du hast gar keine Chance heutzutage. Wenn du nicht 1, 2 gute Top-Publikationen hast, du hast einfach auch gar keine Chance. Du wirst nicht mal shortlisted, du wirst nicht mal eingeladen zu den Interviews. So, das ist so die Realität. Und es gibt halt viele gute Kandidaten und gibt halt wenig, sag ich mal, Professuren. Aber was ich auch glaube, es gibt schon auch viele Professoren und Professorinnen, denen natürlich auch, glaube ich, gute Lehre auch am Herzen liegt.
Das glaube ich auch und ich hoffe es einfach auch. Aber das System gibt es eigentlich nicht her, dass das belohnt wird.
Das ist so ein bisschen dann, da wird, glaube ich, dann halt Freizeit substituiert. Weil man kann nicht an der Forschung wirklich sparen dafür. Das heißt, irgendwo muss die Zeit kommen, um die Lehre gut zu machen. Klar, man kann es auch seinen Doktorandinnen rausquetschen. Ist so.
Ja.
Kann, ist gut möglich. Oder man muss es halt selber machen und das kostet halt Zeit.
Ja. Hast du noch einen Tipp? Ich habe keinen mehr.
Ich auch nicht. Ich würde sagen, damit sind wir mal wieder mit einer ernüchternden Folge am Ende angelangt. Wir beschließen, Effizienz ist uns wichtig.
Ich sage einfach den Studis, es tut mir leid, dass das System so ist.
Und ich sage auch, ich finde es immer noch ein Privileg, Lehre zu halten.
Ja.
Aber ich will auch einen Job später.
Und in dem Sinne, ihr werdet live mit dabei sein, ob das passieren wird, ob Daniel später einen Job bekommt oder nicht. Weil ich werde dann meinen Doktor noch nicht haben, wenn du den schon hast. Und da werden wir das anders beobachten und hoffen, dass deine Entscheidung, dich vor allem auf die Forschung zu konzentrieren, geholfen hat. In dem Sinne, sage ich Tschüssikowski.
Und ich sage wie immer, Tschokokakao. Nee. Also, was war die Frage?
Du hast so eine lange Antwort gegeben.
Ich habe die Frage vergessen. Also, ich.